Film und Fressen. Der Podcast über Kino mit Geschmack. Mit Kofal und Quirin.
Herzlich willkommen bei Film und Fressen. Heute reisen wir nach Japan und tauchen ein in einen ganz besonderen Film. Tampopo von 1985. Mit mir wie immer dabei Dr. Daniel Kofal, Ernährungssoziologe aus Kassel und heute unser Experte für japanische Schlürfkultur. Hallo Daniel.
Hallo Johannes, unser Gourmet-Experte. Ich freue mich, dass wir eine neue Folge aufnehmen.
Ja, wir sprechen ja heute über den ersten, könnte man sagen, vielleicht auch den einzigsten Ramen-Western der Filmgeschichte. Ihr habt richtig gehört, Ramen-Western. Ein Film, der beweist, dass Nudelsuppe genauso episch sein kann wie ein Duell um 12 Uhr bei glänzender Mittagshitze oder eben 12 Uhr bei Sonnenuntergang. Wobei, dann sieht man sich natürlich nicht mehr so gut in den Straßen des Westens. Aber hier geht's natürlich um was ganz anderes, denn es geht um eine Liebeserklärung an ein ganz bestimmtes Essen. Da kommen wir noch dazu, gleichzeitig recht absurd, komisch, aber auch tiefgreifend philosophisch daherkommt. Ich denke, bevor wir mit dem Einblick in den Film starten, der Zusammenfassung, wie ging's dir, Daniel, mit dem Film? Sicherlich ist auch spannend und da werden wir sicherlich auch darauf noch zu sprechen kommen, warum ausgerechnet Japaner Nudeln schlürfen dürfen und wir eben nicht. Aber wie ging's dir damit?
Ja, also ich habe den Film ja ausgewählt und ich habe den auch schon ganz oft geguckt. Ich habe den auch schon in Seminaren besprochen, in einem Buch einen Beitrag darüber geschrieben. Es ist ein Film, den ich, seit ich mich mit Essen und Trinken beschäftige und eine Perspektive von Kino mit reinbringe, immer wieder rezipiert habe. Ja, ich gucke den sehr gerne und ich muss sagen, der ist so detailreich, dass ich immer noch Sachen entdecke, die ich vorher nicht entdeckt habe. Und ich denke auch über diesen Detailreichtum, da können wir gleich ganz gut drüber sprechen. Da ist sicherlich auch, so hoffe ich zumindest für einen Genussmenschen, einen Genussexperten wie dich, einiges dabei, wo du andocken konntest. Aber wie ging es denn dir mit dem Film?
Ja, er ist schon sehr speziell, sehr kunstvoll. Hat verschiedene Erzählstränge. Manchmal ist es auch etwas verwirrend, dann zu folgen, was dann jetzt plötzlich hier noch passiert ist. Aber auf jeden Fall ist es ein Hoch auf die Ramen-Kultur. Es ist sicherlich, aber da komme ich dann nachher dazu, wie ich ihn bewertet habe. Dann ergibt sich das von alleine, wie ich ihn empfunden habe.
Ich bin aber gespannt, du
Spannung. Ja, genau. Ein Cliffhanger, mein Lieber. So, und damit wir alle wieder mit ins Boot nehmen oder hier in die Suppenschüssel, könnte man ja auch sagen, kommt es jetzt wieder zu einer kurzen Zusammenfassung des Films. Denn wer den nicht kennt, der sollte ihn auf alle Fälle mindestens einmal gesehen haben. Damit er Lust bekommt oder sie Lust bekommt, damit ihr Lust bekommt, einfach jetzt mal die kurze Zusammenfassung. Und zwar geht es darum, ich habe es ja gesagt, um ein Hohelied des auf den Ramen. Aber es fängt alles etwas ganz anders an. Denn ein Trucker mit Cowboyhut namens Goro macht Halt in einem heruntergekommenen Ramenladen und wird zum Küchencoach einer verzweifelten Witwe. Tampopo, die Besitzerin des Ladens, träumt von der perfekten Ramensuppe und Goro wird zu ihrem Mentor in Sachen Nudelkunst. Da passiert natürlich noch, bevor es dazu kommt, einiges, aber so ganz ins Detail gehen wir natürlich nicht, denn ihr sollt ja auch noch Spaß haben beim Sehen und bestimmte Dinge einfach auch noch entdecken, so wie das Daniel ja eben auch beschrieben hat. Ja, was folgt, ist eine verrückte Suche nach dem Geheimnis der perfekten Ramen oder des perfekten Ramen. Tampopo sammelt eine bunte Truppe von Helfern um sich, beziehungsweise Goro, aber natürlich viele verfallen auch diesem Charme von Tampopo. Und es fängt an mit einem obdachlosen Ramenmeister, einem Chauffeur mit Nudelexpertise und sogar ihrem ehemaligen Widersacher, der dann plötzlich Restaurants einrichtet. Alle ziehen gemeinsam an einem Strang, gemeinsam durchkämmen sie dann Tokio, spionieren Konkurrenten aus, lernen von echten Meistern und experimentieren unermüdlich, bis die perfekte Harmonie aus Brühe, Nudeln, Toppings, aber auch Einrichtung erreicht ist. Parallel dazu entspinnt sich noch ein Kaleidoskop verrückter Geschichten. Ein mysteriöser Mann im weißen Anzug spielt erotische Spiele mit Eiern und Austern. Geschäftsleute blamieren sich in französischen Restaurants. Eine Etikettelehrerin bringt Damen das lautlose Spaghetti-Essen bei, bis ein schlürfender Westler alles durcheinander bringt. Und eine sterbende Hausfrau erhebt sich ein letztes Mal, um ihrer Familie das perfekte Abschiedsmahl zu kochen. Ja, und der Film endet so, wie er begonnen hat, mit einer dampfenden Schüssel Ramen und der Erkenntnis, dass es nicht um Perfektion geht, sondern um die Leidenschaft für das, was man tut. Und so dreht sich da eigentlich alles um Ramen oder auch vieles um Essen und Genuss. Und ja, da bin ich doch mal gespannt, mein lieber Daniel, wo du da als erstes reingreifst in die Zutatenliste oder in die dampfende Ramenschüssel.
Ja, also ich muss für unsere Zuhörer auf jeden Fall gleich sagen, wer den Film noch nicht gesehen hat und meint, er müsste hier die Spannung für sich bewahren, bis er den Film gesehen hat. Ich werde bestimmt spoilern, ich kann jetzt nicht über den Film reden, ohne natürlich wichtige Punkte zu benennen, die passieren werden. Also insofern vielleicht jetzt nochmal kurz Pause drücken und dann den Film gucken und dann uns beim dem nächsten weiterhören, aber auf jeden Fall weiterhören und dann auch gerne kommentieren, was ihr dazu denkt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Aber wo ich eben anfangen würde, ist tatsächlich gleich am Anfang, weil ich finde, das zeigt ja irgendwie auch, dass das ein Film des kulinarischen Kinos ist, weil der Film ja mit einer Kinoszene beginnt. Ja, er startet ja im Kino selber, nämlich mit diesem Gangster, mit diesem Yakuza-Pärchen, das da sich einen Film anschauen will. Und im Laufe des Films kommt ja auch immer wieder raus, dass es sich bei dem Mann, bei dem Gangster um einen Gourmet handelt. Und seine Liebste ist auf jeden Fall auch dafür offen und macht da gerne mit bei diesen genussvollen, sinnlichen Momenten. Und sie lassen sich in diesem Kino, sie nehmen da ganz in der Mitte Platz, ja ein ganz opulentes Snack-Menü kommen. Also etwas, was man normalerweise nicht im Kino serviert bekommt, also eine richtige Platte mit ganz vielen tollen Dingen. Und dann passiert etwas, während er so über das Kino spricht, dass zwei Reihen später hinter ihm, jemand mit so einer Chipstüte knistert. Und da merkt man, finde ich, gleich, dass Essen an verschiedenen Orten unterschiedliche Effekte hervorrufen kann. Und ich habe mich gleich in eine Situation versetzt gefühlt, jetzt wieder, als ich den Film gesehen habe, als ich vor kurzem auch im Kino gewesen bin, wo ich auch einen Film gucken wollte. Und ich möchte niemandem absprechen, das auch mit Getränken und vielleicht dem einen oder anderen Snack zu genießen. Aber worüber der Gangster sich aufregt, und ich musste mich auch letztens im Kino darüber aufregen, war, dass dann dieses Chipstütengeknister diesen Film halt dauernd unterbricht. Ja, so Leute kauen und machen natürlich Geräusche beim Essen, ja, knuspern, dann werden diese Chipstüten hin und her gereicht. Und ja, da muss man eben schauen, welches Essen an welchem Ort passt und welchen nicht. Und tatsächlich dieses opulente Menü, diese Platte, die sich das Gangsterpärchen da servieren lässt, obwohl die so nicht im Kino vorkommt, passt vielleicht besser in eine Kinosituation, dachte ich mir, weil man sie vielleicht leise verzehren kann, als diese Chipstüte, die dann das Filmerlebnis zerstört, nur weil man die ganze Zeit in etwas reingreifen muss und so eigentlich unaufmerksam etwas snackt. Und ich finde das einfach eine ganz tolle Szene am Anfang, wo schon über Essen und Trinken, also Kleinigkeiten, eine Diskussion beginnen kann und gleichzeitig man aber auch in dieses Setting kulinarisches Kino eigentlich reingeführt wird.
Das stimmt, durchaus. Es ist natürlich was Besonderes irgendwie, dass da in der ersten Reihe Champagner serviert wird, das Getränk der Wahl. Der Korken, der wird aber auch nicht ganz geräuschlos geöffnet oder entsorgt. Von daher sorgt das natürlich dann schon für Verwunderung. Und es wird dann opulent da gespeist. Da erinnere ich mich auch gerne daran, dass es ja durchaus auch tatsächlich solche echte Diners gibt. Film und Kino oder wie auch immer. Oder nicht Film und Kino, nicht Fressen und Film und nicht Fressen und Kino. Ich weiß gar nicht mehr. Kulinarisches Kino halt. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie der Name war. In Stuttgart wurde das angeboten, dass man tatsächlich sich einen Film anschaut. Jetzt bin mir nicht mehr ganz sicher. Davor wurde gegessen, dann gab es den Film, glaube ich. Und danach gab es nochmal ein Dessert oder so. Also auch dann natürlich das, was serviert worden ist, in irgendeinem Bezug zum Filmstand. Das sind natürlich ganz spannende Konzepte. Ich meine, Klar, wenn du der Chef der Yakuza bist, der macht halt einfach das, worauf er Bock hat, und dann sitzt er sich in die erste Reihe, kriegt ein Tischchen hingestellt mit Leckereien, die dann da genascht und vernascht werden. Und ja, man steigt dann ins kulinarische Kino ein. Ich meine, das ist ja auch ein japanischer Film, der tatsächlich da ein bisschen ganz anders, also ne, wenn man sonst so an japanische Filme denkt, sind die ganz anders unterwegs. Da ist das tatsächlich schon etwas, ja, ein spezieller Einstieg, den man auch gar nicht so erwartet aus dieser Nation und Region. Dann wird man auch noch persönlich angesprochen von diesem Menschen. Ah, sie wollen sich auch einen Film anschauen. Aha, okay. Ja, und dann startet der Film eben tatsächlich nach dieser Einführungsszene, und er ist dann auch ein Reigen im Endeffekt als Start. Man muss immer so sagen, es gibt diese Hauptgeschichte und es gibt eben, ja, oder man könnte sagen, es gibt das Hauptgericht, das ist dann der, das ist Tampopo, der Rahmenfilm, und eben dann gibt's eben nochmal so ein paar, ja, kleine Amuse-Bouche oder Zwischengänge, wo dann eben diese Nebengeschichten erzählt werden. Einer, der wiederkehrend ist, ist dieser Gangster, der kommt ja nicht nur zum Start, sondern er kommt ja später auch nochmal vor, und ansonsten passiert da sonst immer nochmal was. Es dreht sich immer in irgendeiner Art und Weise ums Essen, also das Kulinarische wird dort fortgeführt, oder aber es wird auch, wie möchte ich sagen, es wird auch kulturell erklärt, wie Essensgewohnheiten in Japan sind. Und das finde ich natürlich auch immer nochmal ganz, ganz spannender Eindruck, der dann da dadurch entsteht. Auch wenn es am Anfang etwas verwirrend ist, wenn man denkt, huch, was hat jetzt diese Szene mit dem Film zu tun? Bis man dann kapiert hat, ah, okay, das sind halt immer solche, ich glaube, im Fachjargon spricht man von Vignetten, die dazwischendrin dann stattfinden und eingeblendet werden. Ja, aber so startet der Film, und dann geht's ja gleich danach quasi vom Highway in die Ramenbude.
Genau, da kommen wir sofort zu, aber ich fand das wirklich gut, dass du das mal so gesagt hast, dass der Film auch wie ein Essen, wie ein Menü aufgebaut ist. Also das ist jetzt schon der zweite Punkt, wo man sagen kann, es ist ein wichtiger Film für das kulinarische Kino. Also nicht nur, dass er das Kino selber thematisiert am Anfang, also da startet, sondern dass eben der Film auch selber als Essen aufgebaut ist, ja, als kulinarisches Menü, wie du das beschrieben hast, mit der großen Hauptlinie, mit dem Hauptgang, der da drin ist, mit der Hauptspeise, und dann immer wieder dieses dieses reingeflochten sein von diesen kleinen Zwischengängen. Und das finde ich, um nochmal diese Technik zu betonen und wie großartig die ist, die auch also die grätschen ja nicht rein, sondern die sind eben ganz sanft tauchen diese Zwischengänge darin auf. Also, dass man so Übergänge hat, wo dann sich zwei Personen vielleicht kreuzen in einer Szene und dann folgt die Kamera der nächsten Szene, ja, und der nächsten Person und kommt in diese nächste, in diesen nächsten Gang rein. Das ist einfach so hübsch gemacht und auch so appetitlich, dass ich finde, man wird eben nicht an dem Hauptgang übersättigt, sondern man hat immer zwischendurch so ein bisschen Abwechslung da drin, um dann wieder zu dem Haupt zum Hauptstrang zurückzukehren. Ja, aber du hast auch damit recht. Jetzt geht's ja Richtung Ramen, tatsächlich zwischen Richtung Nudelsuppengeschichte. Die Haupthandlung kommt jetzt ins Spiel, aber auch ganz vorsichtig. Und auch das finde ich eine tolle Szene, nämlich es beginnt ja in diesem Lastwagen, wo Goro mit seinem Kompagnon bei schlimmem Regenwetter auf dem Highway unterwegs ist, und sein Kompagnon liest ihm eine Geschichte vor über Nudelsuppen und über Nudelsuppenverkostung, und nicht nur darüber, dass man so zum Sensoriklabor sitzt und die verkostet, sondern es ist wirklich eine der japanischen Tradition entlehnte oder an die Tradition des Teetrinkens oder des aufmerksamen Essens angelehnte Form der Verkostung, wo ein Zen-Meister, ein Meister des Nudelsuppenessens, seinem Schüler beibringt, wie man denn die Nudelsuppe richtig, anständig zu verzehren hat. Und auch da flechten sich schon wieder diese beiden Geschichten ineinander rein. Es gibt diesen Hauptstrang, der Beifahrer von Goro liest das vor aus dem Buch, aber es taucht dann diese Episode auch real gefilmt auf in dem Kinofilm. Ja, also wir sind in dieser Szene tatsächlich drin. Und das ist ja eigentlich eine schöne Beschreibung, ja, dass man irgendwie lernt, so einem Gericht wie einer Nudelsuppe so viel Aufmerksamkeit zu widmen und dann zu schauen, dass man da wirklich die Bestandteile so verzehrt, so würdigt, dass man ein Maximum an Genuss da rausholt. Und zwar ohne irgendwie große Effekthascherei, sondern einfach durch eine Technik der Aufmerksamkeit beim Verzehr.
Würdigen hast du ja genannt, das ist es auch. Erst die Brühe würdigen, dann die einzelnen Zutaten, auch teilweise umschichten, das Fleisch von der Mitte eher an den Rand und dann tatsächlich einfach mal mit dem Stäbchen arbeiten, das Ganze auch immer noch mal so ein bisschen verrühren und wirken lassen, dann eben auch probieren und essen und eben das Fleisch erst ziemlich am Schluss und am Ende wird natürlich auch kräftig geschlürft. Das ist ja schon auch nicht nur allgemein ein Thema, was in Asien natürlich beim Essen oftmals vorherrschend ist, sondern gerade hier beim Ramenessen, um einfach den guten Geschmack noch intensiver wahrzunehmen. Und das wird dort auch zelebriert und Stück für Stück arbeitet man sich da eben vor. Man könnte auch sagen, man arbeitet auf den Höhepunkt hin. Das ist ja wie bei einem Konzert oder bei einem Film, wo man dann auch wieder, oder bei einem Essen, wo man sagt, ja, Stück für Stück gehen wir da voran und dann ist hier entsprechend das große Finale und wir genießen die Brühe mit all ihren verschiedenen Aromen. Ja, und Goro ist ja total begeistert, als er diese Geschichte vorgelesen bekommt und will ja dann auch wissen, ja, wie geht das jetzt hier weiter und so, nachdem es zwischendrin mal eine kurze Unterbrechung gab. Ich glaube, das hat ihnen auch Appetit gemacht, dass sie deswegen auch einfach da tatsächlich nachher halten mussten, sage ich jetzt mal so, ne, um dann auch eine Ramensuppe tatsächlich oder ein Ramen, man glaubt, sonst ist glaube ich eine Doppelung, wenn man Ramensuppe sagt, aber Ramen sind ja eigentlich die Nudeln, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber auf jeden Fall um einen Ramen oder ein Ramen zu essen, so ein Ramen.
Ja, aber ganz gut, dass du irgendwie sagst, dass du glaubst, das hat jemand zu tun. Er sagt ja auch tatsächlich, nur wegen deiner blöden Nudelsuppengeschichte bekomme ich jetzt Appetit auf Nudeln. Und das verweist auf einen ganz wichtigen Aspekt, wenn man über Essen und Trinken redet, nämlich dass man, indem man angemessen über Essen und Trinken redet, dass man dadurch Appetit bekommen kann auf etwas. Genauso wie man sich, wie man durch Foodporn auch Appetit auf etwas bekommen kann. Aber der Clou ist eben auch, dass ein virtuelles Schnitzel nicht satt macht. Und genauso macht auch die Geschichte alleine nicht satt, sondern man kann zwar Appetit erzeugen durch Kommunikation über Essen und Trinken, aber man kann den Appetit nicht und den Hunger nicht sättigen allein über über Kommunikation zu reden. Also wir können auch mit unserem Podcast, hoffe ich, vielen Leuten Appetit auf Nudelsuppen machen, auf Ramen. Aber natürlich ist mir die Aufforderung am Ende, selber eine zu kochen und dann oder zu einem Ramengeschäft zu gehen, zu einem Ramenshop zu gehen und eine zu verzehren und das zu genießen. Und genau, er hört diese Geschichte und er findet diese Zen-Zeremonie so toll und wie der Meister natürlich auch über diese ganzen Bestandteile redet und wie das auch inszeniert ist, du sagst auch das Schlürfen, das ist auch, finde ich, wichtig, dass in diesem Film so, diese ganzen Aspekte, körperlichen Aspekte nicht verschwiegen werden beim Essen, sondern dass eben das dazugehört. Also der, man muss schlürfen, um diesen, wie du es beschreibst, den Genuss zu steigern oder um das richtig zu schmecken. Oder wie der Meister sagt, man muss irgendwie auch den Blick auf die Bestandteile mal richten, aufmerksam richten. Man muss das Schweinefleisch voll Liebe anschauen an einem Punkt, ja. Das ist so Verzeihung bitten, bevor man es dann isst. Also all diese körperlichen, unterschiedlichen Sinne werden hier thematisiert und in dieser Geschichte verwebt und zum Genuss-Thema gemacht. Ja, und dann landen sie ja tatsächlich in Tampopos, der Protagonistin, Nudelsuppenküche oder Restaurant, was ja, weiß nicht, wie es dein Eindruck war, erstmal ein ziemlicher Schuppen ist.
Das stimmt, ja. Wenig Besucher. Und wenn da jemand ist, eben dieser Gegenspieler, der ja auch dafür den ersten Eklat sorgt, ja, und sie nehmen ja diese Suppe und probieren die auch, aber so richtig überzeugt sind sie ja davon nicht, ne, von dieser Suppe. Und der Gegenspieler, der ist ja auch wenig überzeugt von dem, was da alles so passiert, vor allem, dass da jetzt fremde Leute auch noch reinkommen in diesen Laden. Und ja, es ist ja sogar so, dass der Goro war es, der da eins der Frühlingszwiebeln oder was es auch immer war, auf diesen Herren schleudert. Und das zeigt ja, finde ich, auch, dass er mit dieser Suppe und mit diesem Essen jetzt nicht unbedingt so glücklich ist, weil sonst würde er das ja nicht nutzen, um es hier katapultartig in diese Richtung zu schicken, um zu schießen, um denen einfach auch zu sagen, hier, Moment mal, jetzt lass doch die Frau in Ruhe, wenn du ein Problem hast, dann verschwinde oder klär's mit mir, ne? Jedenfalls sitzen sie da, probieren die Suppe, Tampopo ist natürlich auch irgendwie überfordert mit all dem, das kriegt man natürlich dann auch in den nächsten Schritten mit, dass sie einfach, ja, das übernommen hat, was ihr Mann da vorher gemacht hat, um einfach ihrem Sohn gute Möglichkeit zu bieten. Und sie macht es halt einfach so, wie sie es gesehen hat. Aber natürlich fehlen ihr da viele kleine Bausteine, um eine super Rahmen zu zaubern. Und das sieht man dann auch nachher, wie sich das Stück für Stück da aufbaut. Nicht nur die Brühe, sondern auch alle anderen Zutaten bis hin eben dem Ambiente, was auch ein guter Rahmenkoch oder in dem Fall eine gute Rahmenköchin einfach an Gastgefühl als Gastgeberin mitbringen muss, dass sie aufmerksam ihre Gäste dann auch behandelt etc. pp. Und das ist ja alles in diesem ersten Moment, als sie da an dieser Absteige oder an dieser Raststätte reinkommen, ja überhaupt gar nicht gegeben.
Wir sehen also diese Nudelsuppenküche als einen Ort, der eigentlich feststeckt, also wo keine Entwicklung gegeben ist. Wie du sagst, sie hat das übernommen, sie kocht da was zusammen, ja, was irgendwie unter ferner Liefen auch als Nudelsuppe durchgehen kann. Aber ich finde das Beispiel mit der Frühlingsnudel, die ja wegswitcht, was du gesagt hast, das ist gut beobachtet. Das war mir jetzt noch gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst, genau, also mit der wirklich perfekten Nudelsuppe, und das wollen sie am Ende ja machen, ja, sie wollen die beste Nudelsuppe überhaupt ja im Viertel machen im Bezirk, hätte Goro das niemals gemacht. Und das zeigt tatsächlich, also neben dem Ambiente, das schon irgendwie nach Spelunke ausschaut und dem Publikum, das da ist, und dass sie es nachher natürlich auch schon auch thematisieren, ja, also diese Nudelsuppe irgendwie schmeckt scheußlich, sagen sie am nächsten Morgen, als sie bei Tampopo übernachtet haben, ja, da rücken sie so ein bisschen damit raus. Das zeigt einfach, dass, das ist nicht kein gutes Essen, ja, das ist irgendwas, was versatt macht, aber nichts, womit man glücklich wird. Und ich finde, hier kommt auch diese hier beginnt ja das Abenteuer dieser Geschichte, nämlich dass Goro als jemand, der aber auch nicht kocht, ja, also Goro ist auch kein Nudelsuppenkoch, aber er kommt dahin in die Setting und er stiftet Unruhe. Und das zeigt eigentlich auch, wie wichtig manchmal es ist, dass man einen Unruhestifter hat, ja, also jemand, der irgendwie Leben in ein System bringt, der da Bewegung reinbringt, der Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigt, indem er zeigt, also ja, die Kräfte, die bislang alles lahmlegen, in Wallung versetzt und dann eine Innovationsbereitschaft anstößt. Und das ist etwas, was, finde ich, durch die ganze Nudelsuppengeschichte sich durchzieht, dass es dass niemand alleine diese perfekte Nudelsuppe herstellt, ja, und dass es nicht an einem Genie-Koch liegt, ein perfektes Essen zu machen, sondern dass es eine echte Teamarbeit ist, an der unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Funktionen, ja, beteiligt sind, um dann das zu bewerkstelligen, dass man ein optimales Produkt herstellt. Und es ist also wirklich im Essen, und das würde ich sagen, ist vielleicht auch was, was wir im Fine Dining oder da, wo wir auch im Alltag Spitzenküche finden, dass man da sagt, es ist immer ein Prozess, wo viele Leute dran beteiligt sind. Auch wenn wir vielleicht jemanden haben, der vorne steht und das Gesicht ist, ja, wie in diesem Fall Tampopo, die Köchin, oder irgendwie wir haben Tim Raue oder Daniel Gottschlich, ja, oder Vincent Klink, aber dahinter steckt doch in aller Regel, wenn man sich das genau anschaut, ein Team, ja, oder wir haben es im häuslichen Bereich, dass wir Generationen haben, ja, also die Mutter kocht zwar das perfekte Essen, ja, aber dahinter stecken viele Generationen, die das in einer Kultur, wo auch viele daran beteiligt sind, entwickelt haben. Ja, die Lasagne ist nicht in der Küche allein entstanden durch Plop, durch einen Zauberstreich, sondern es ist etwas, wo viele dran mitgearbeitet haben. Und das arbeitet dieser Film gut aus, meiner Meinung nach.
Ja, es sind so drei Gegensätze, ne? Perfektion versus Leidenschaft und Gemeinschaft und Einzelkämpfertum. Aber auch Tradition und Innovation, das, was du jetzt hier alles auch erwähnt hast, ja. Gemeinschaft, es ist tatsächlich so, dass da aus einem kleinen Team Goro als unerwarteter Lehrer, das hätte man ja auch nie gedacht, dass er plötzlich sagt, ich kann nicht kochen, hat er nicht so gesagt, aber das ist ersichtlich, Er weiß aber, wie der perfekte Rahmen zu sein hat und auch was das Drumherum angeht und sagt, ja, ich zeig's dir, ich coach dich dahin, dass du die beste Rahmen des Bezirks machst. Und dann aber zu sagen, okay, das ist jetzt hier nicht nur ein Coaching, ein Mentorship oder eine Mentorenschaft, sondern er bildet ja Stück für Stück so eine kulinarische Familie. Er kennt Menschen, die er dazu holt, wie der obdachlose Professor, der da irgendwo abhängt und die perfekten Nudeln kann, ne? Und dann wird mit anderen Menschen gesprochen, um dann irgendwie die perfekte Brühe zu kochen und, wie eingangs gesagt, dass sogar dann dieser Widersacher vom Staat auch mit ans Ziel mit dazukommt. Und es ist ja eher so tatsächlich, mit Leidenschaft gehen die ran. Klar, entsteht dann irgendwie der perfekte Rahmen, aber es ist eigentlich so, dass der Weg dorthin viel wichtiger ist als das Ziel, die perfekte Suppe zu haben, sondern auf dem Weg sind sie da unterwegs, lernen Menschen kennen, es kommen auch Menschen hinzu, von denen man das am Anfang gar nicht gedacht hat, dass die da zueinander finden und es verbindet, ja, also das können wir jetzt auch wieder sagen, so ein Gericht, das verbindet, Essen verbindet, alle ziehen an einem gemeinsamen Strang und nicht so wie in anderen Suppenküchen, wo nur ein Koch das gesamte geheime Rezept kennt und kocht und das natürlich immer in Abgeschiedenheit, dass da ja keiner sieht, wie er die Brühe aufsetzt oder wie er das und jenes macht. Und das ist halt ganz interessant, dass hier neben den traditionellen Methoden aber auch der Mut zur Veränderung entsteht. Du hast es ja auch gesagt, dass man nicht stehen bleibt. Da braucht man immer so einen, der dann auch durchaus mal kritisch unterwegs ist, was ja der Goro da ist und sagt, puh, das da ist ja nix. Und jetzt müssen wir uns auf den Weg machen und gucken, wie wir das verbessern. Und diese Balance nachher zwischen Bewährtem und Neuem, auch wie sie zum Beispiel Tampopo stylen und umstylen, dass sie dann plötzlich dieses graue Mäuschen wird plötzlich ja ein Vamp, könnte man ja sagen. Auch das ist ja so ein Punkt, wo man sieht, ja, die sind auf dem Weg, aber eigentlich ist diese Suppe nicht das eigentliche Ziel, sondern alles andere, was drumherum auch passiert, wie Menschen zusammenfinden, wie sich auch Tampopo von so einem zarten Blümchen verändert hin zu einer Frau. Da ist die Suppe, ist eigentlich ja zwar im ersten Moment das Ziel, wo alle hinsteuern, aber es passiert viel anderes, was nachher eigentlich, wo man eigentlich sagen kann, ja, die Suppe war die Begleitung zum Ziel, dass da viel mehr passiert. Und das ist ja natürlich auch eine schöne Begleitung, weil es natürlich auch satt macht, zufrieden macht, wenn sie perfekt gekocht ist. Und das finde ich, wie gesagt, in diesem Dreiklang zwischen Perfektion, Leidenschaft, Gemeinschaft und Einzelkämpfertum und Tradition, Innovation, finde ich aber total spannend, wie sowas ganz Traditionelles, wie so etwas, ja, auch Kultartiges. Man hat das ja auch gemerkt, wie plötzlich Ramen nach Deutschland geschwappt ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann plötzlich hat jeder irgendwie Ramen gekonnt und gemacht. Und wo gibt's jetzt den besten Ramen, das beste Ramen oder den perfekten Ramen? Und klar, in Berlin gab's da zuerst mal so Hotspots. Und dann ging's aber auch über in die Republik. Und da war es ja natürlich auch immer irgendwie so, da gab es dann einen, der das kann, ja. Aber nicht so diese Freaks, die sich da zusammenfinden, wie in diesem Film. Sind alles irgendwie einzeln gesehen, sind das alles so Gestalten, die am Rande der Gesellschaft vielleicht leben würden, allein unterwegs sind und man die, ja, so ein bisschen beäugt, wenn man die sehen würde. Aber zusammen sind sie irgendwie kongenial und erstellen dann nachher wirklich ja die Rahmen, den Rahmen, den alle glücklich macht.
Ja, also ich stimme dir in fast allem zu. ich muss wirklich überlegen, wenn du sagst, die Rahmensuppe ist, also das Ziel ist nicht so wichtig. Also da bin ich, wenn ich drüber nachdenke, vielleicht sehe ich das anders, weil ich glaube, vielleicht auch in der japanischen Kultur, es herrscht meiner Meinung nach, also meiner Beobachtung nach, schon sowas vor, dass man sagt, man hat so ein Ideal vor Augen, man hat so ein, also das Ziel ist schon, finde ich, relevant. Also man weiß schon ungefähr, wo man hin will und man hat auch eine Idee von Perfektion. Und ich glaube, das in der japanischen Kultur, so prekär ich mich damit auskenne, schon wichtig, dass man sagt, man kann in allem, eigentlich aus diesen Kleinigkeiten, so eine Perfektion erzielen und man will dahin. Nicht, dass man die immer erreicht, sondern aber dass man, da bin ich dann wieder bei dir, es kommt ganz stark auf diesen Weg an, aber ich glaube, dieses Ziel vor Augen zu haben, so ein Ideal zu haben, das ist schon also wichtig, um diesen Weg zu gehen und sich durch diesen und auch diese Stränge zusammenzuführen, die du beschrieben hast. Und auch das finde ich, da muss ich auf jeden Fall sofort sagen, stimmt 100% mit dir überein. Diese einzelnen Personen, ja, genau, die sind für sich genommen alle irgendwie in ihrer Blase, ja, oder haben irgendwie so eine kleine Leidenschaften und Sachen, wo sie sich auskennen, aber genau, kongenial werden die eben nur, indem sie sich zusammentun, indem sie zusammenfinden. Und ich finde auch, genau, was du gesagt hast, dieser, worauf du hingewiesen hast, diese Szene mit dem obdachlosen Professor, diesem obdachlosen Gourmet, das ist doch auch irgendwie schön gemacht, ja, also wo findet man den Gourmet, den wirklich perfekten Gourmetmeister? Man findet ihn eben nicht nur im Drei-Sterne-Restaurant, ja, oder nur irgendwie da, wo alles Etepetete ist und nicht an der Universität, ja, wo jemand irgendwie darüber lehrt, sondern das ist jemand, der den Geschmack und das Schmecken wirklich kultiviert hat und zu dem wichtigsten Teil seiner Persönlichkeit gemacht hat. Und das Schmecken hat nichts mit Vermögen zu tun, ja, also dass da jemand hat nicht den Geschmack, sondern jemand ist jemand, der das schmecken kann, der besitzt diese Fähigkeit. Und diese Gruppe von Clochards, mit denen der ja zusammenlebt, die suchen sich ja, wie sie thematisieren, von Hinterhöfen irgendwelcher Restaurants noch die Weinreste zusammen und schütten, kombinieren das und schmecken ganz genau hin und unterhalten sich eben darüber, kommunizieren, kritisieren sich, gleichen das ab, trainieren ihre Geschmackskompetenzen und ja, man darf eben nicht sagen, nur weil jemand nicht über Geld verfügt oder irgendwie keine tollen Klamotten anhat, ja, ist er kann er kein Gourmet sein, sondern es kommt eben darauf an zu gucken, ob jemand diese Geschmackskompetenzen besitzt und Genusskompetenzen besitzt und damit dann eben auch tatsächlich ein wertvolles Mitglied dieser Truppe sein kann, um die Nudelsuppe besser zu machen. Goro ist eben so ein Beratertyp, aber er alleine kann eben diese Nudelsuppe auch nicht herstellen. Er ist jemand, der motiviert, der Schwung in die Sache reinbringt, aber er braucht eben den Meister, der dann noch dann sich mit dem Geschmack, mit dem Genuss noch besser auskennt. Und selbst der Meister braucht ja letztlich noch jemanden, der dann die Details verfeinert. Also du hast ganz recht, es ist eben diese Teamarbeit, die an diesem Produkt zum Vorschein kommt.
Ja, um nochmal einzuhaken, klar ist natürlich nachher irgendwie die perfekte Rahmensuppe das Ziel. Was ich nur meinte, das Ziel, was eigentlich zuerst mal diese Perfektion, die typisch für Japan ja ist, im Mittelpunkt steht, die geht für mich nachher tatsächlich irgendwie unter, in Anführungszeichen, weil so viel mit den ganzen Protagonisten passiert, wie sie da sich zusammenfinden. Ja, auch Goro und Tampopo letzten Endes, ne? Also, das darf man ja auch nicht verschweigen. Das sind ja alles Dinge, die eigentlich, wenn man jetzt mal sagt, okay, ne, wir sind auf dem Weg, den perfekten Rahmen, die perfekte Rahmen zu machen, gar nicht so auf dem Schirm hat, vor allem, wie sich das Ganze ist am Anfang so entwickelt. Natürlich streben Japaner gerne nach Perfektion. Das ist auch, wenn man Sushi, gibt ja auch so einen schönen Sushi-Film, aber auch grundsätzlich, wenn Sushi produziert wird, professionell von wirklichen Sushi-Meistern, dann sieht man ja auch, mit welcher Perfektion dort Schnitte angesetzt werden. Ganz zu schweigen vom Kugelfisch, ne, der ja mit Perfektion geschnitten werden muss, dass er nicht tödlich ist. Also Perfektion ist in Japan natürlich etwas, was groß geschrieben wird, nicht nur im allgemeinen Leben, sondern auch vor allem in der Küche mit dem Messer oder Ähnlichem, was da alles zugeschnitten wird und produziert wird. Und da ist es natürlich auch bei der Suppe so. Da geht es ja auch darum, wenn wir schon beim Messer sind, wie dick diese diese Schweinescheiben sind. Ne? Also das war ja auch etwas, viel zu dick geschnitten, zu dünn geschnitten. Nein, sie müssen genau ein genaues Maß ergeben, damit das eben perfekt ist, um es zu genießen, um dass dieses Schweinefleisch vielleicht auch noch genügend von der Brühe nochmal aufsaugt oder ähnliches. Also das ist schon ein Thema, was natürlich da gespielt wird. Und wie du auch gesagt hast, das Team macht letzten Endes den Erfolg aus. Es ist, wie man auch so gerne beim Fußball sagt, nicht der Einzelne zählt, sondern eben das Team und ein gutes Teamspiel, Zusammenspiel. Jeder macht das, was er am besten kann und unterstützt somit, sei es jetzt Goro, der coacht, sei es und seine Kontakte nutzt oder Menschen zusammenbringt, sei es der Professor, der mit seinem Geschmack da alles in die richtige Richtung bringt, der Nudelmeister oder aber auch der Gegenpart, der sagt, ja, ich habe die besten Restaurants und so weiter eingerichtet und das kann man hier auch machen. Es muss alles optimiert werden auf deine Größe, die Abläufe müssen passen. Und ja, und Coach Goro trainiert ja auch durchaus Tampopo, dass sie in Sekundenschnelle mehrere Rahmenschalen befüllt. Und das ist das Spannende, wie er da eigentlich auch an diese Sache herangeht, obwohl es geht ja eigentlich nicht um Geschwindigkeit, weil die Perfektion ist ja nicht die Geschwindigkeit, sondern nachher tatsächlich für mich das Endergebnis, was in der Schüssel ist. Und es ist ja auch ein bisschen konträr zu dem, es wird ja zelebriert, das Essen wird zelebriert, die Zubereitung wird zelebriert und das kann ja eigentlich nicht in dieser Schnelle sein. Auch wenn sie Anschauungsunterricht in einer Bahnhofsrahmenküche haben, wo es natürlich auf die Schnelligkeit angeht. Aber da ist es eher so, was der sich alles merken kann, dieser Rahmenkoch, der genau weiß, wer wie seinen Rahmen essen möchte, mit welchen Zutaten und so weiter und so fort. Und das ist auch das Schöne, dass man da immer wieder andere Rahmenküchen sehen kann, wie unterschiedlich sie eigentlich auch sind. Aber letzten Endes geht's ja um dieses Kulturgut, um diese authentische Rahmen, wie man sie dann auch aus Japan oder mittlerweile natürlich auch aus Deutschland durchaus, auch wenn da sehr wahrscheinlich nicht alles authentisch ist, was so als Rahmen auf der Karte steht. Aber letzten Endes ist das etwas, was ja eben auch so einen Blick auf diese Rahmenkultur in Japan wirft.
Ja, genau, also finde ich auch toll, dass wir verschiedene Restauranttypen sehen, unterschiedliche Rahmenküchen betreten, so indem wir mit Goro und mit Tampopo mitgehen und also schauen, wie auch so Gastronomiebetriebe unterschiedlich sein können, selbst in so einem kleinen Segment wie der Nudelsuppenküche. Genau, man bekommt so einen Einblick in die Vielfalt allein an so einem kleinen Gericht. Und du hast es mit dem Schweinefleisch auch angesprochen, dass darüber ziemlich viel und immer wieder diskutiert wird, so wie dünn das geschnitten werden muss, ob es hier zu dick geschnitten ist. Und da sind wir eigentlich noch bei einem anderen Teamplayer bei der perfekten Nudelsuppe oder beim perfekten Essen, nämlich bei den Zutaten. Da geht es ja auch immer wieder darum, was muss da rein? Du sagst schon, wie wird es zubereitet? Ja, wie heiß wird es? Muss es sein? Das Wasser sein? Was mit dem Schaum, dass er abgeschöpft wird? Aber auch welches Wasser wird denn verwendet, um diese Nudeln zu kochen. Die Zutaten selber sind einfach auch einer der Mitspieler in dem perfekten Gericht. Und das finde ich an dem Film auch so charmant, dass ja nicht nur diese Nudelsuppengeschichte in dem Hauptgang, sondern auch an anderen Stellen. Also es gibt ja so eine Szene zum Beispiel, wo eine Schildkröte geschlachtet wird, also dass auch da thematisiert wird, also muss das damit rein oder auch wie geht man mit diesen Dingen um oder dass in einer anderen kleinen Geschichte eine Frau ein sehr fetischhaftes Interesse daran hat, Lebensmittel zu berühren, also da reinzudrücken, an den Rumpf zu tasten, dass die Produkte selber ohne dass es langweilig wird, hier immer wieder so ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt werden.
Ja, auch in diesen kleinen Zwischenfilmen geht es ja immer wieder ums Essen oder auch um die Zutaten, wie du es ja auch richtig gesagt hast. Und mit manchen wird da schon auch sehr erotisch gespielt, auch bei dieser Dame, die da diesen Fetisch hat, Lebensmittel zu betasten oder auch zu bedrücken, ist ja durchaus in der ein oder anderen Szene etwas sehr Erotisches dabei. Und das Gleiche ist ja auch, wenn dann nochmal der Jacuzzi vom Staat mit seiner Geliebten im Hotelzimmer die Eigelb-Szene vollführt, indem er ja das Eigelb über Küssen in den Mund der Geliebten und umgekehrt die Gespielin das Eigelb wieder in seinen Mund fließen lässt. Es wird da auch durchaus einfach gezeigt, dass Essen oder auch besonderes Essen, jetzt mal unabhängig davon, ob man jetzt mit rohem Eigelb so hin und her spielen sollte, aber das Essen durchaus ja auch immer eine erotische Komponente haben kann, ja, und gerade auch vielleicht hier beim Rahmen, ja, weil das ist natürlich, man hat diese Nudeln, die man dann auch so genüsslich schlürft und diese Brühe, die man dann auch schlürfen darf, aber auch wenn man diese Nudeln halt einzieht, das ist, sind ja alles Geräuschkulissen, die durchaus ja für das europäische oder für das deutsche Ohr ganz gezielt fürs deutsche Ohr etwas seltsam wirken und auch deplatziert wirken, wenn man solche Geräusche macht. Ja, beim Essen hat man ja ruhig zu sein und da hat gar kein Geräusch irgendetwas zu suchen, auch erst recht nicht irgendwie ein leichter Touch von Erotik. Und das wird in diesem Film ja durchaus sowohl in der Hauptkomponente, der Rahmen, aber auch dann in diesen kleinen Beigaben, diesen Film immer wieder auch gezeigt, wie erotisch Essen sein kann.
Ja, genau. Da bist du natürlich bei einem ganz wichtigen Punkt, den wir bislang so ein bisschen unter den Tisch gekehrt haben, dass der Untertitel des Films, zumindest in der deutschen Fassung, ja lautet, Essen und Sex ist eigentlich das Gleiche oder dasselbe. Und diese Jacuzzi-Szenen, die betonen das natürlich ganz besonders stark, also wo natürlich das Essen auch als erotisches, als erotische Stimulanz verwendet wird. Es gibt diese Eigelb-Szene, die ja auch auf, durch das Hin- und Herwechseln des Eigelbs von einem Mund in den anderen und diese schwunghaften Bewegungen auch ganz klar an den Sex erinnern, an so einen Akt. Und dann zerplatzt es ja auch immer so eine orgastische Metapher so hat an dem Eigelb oder auch wie der dann auf dem was da wird dieses Meerestier, was ist das, ein Makrele oder Frau des Jacuzzi auf den Bauch bekommt, die da vorher in Alkohol getaucht ist und dann unter einer Schale ganz wild wird und dann auf dem Bauch der Frau rumkitzelt und sie sich natürlich da auch so ein sinnliches Erlebnis hat. Man merkt auf jeden Fall, dass Essen und Trinken vielleicht nicht nur eine Metapher ist für Sexualität, sondern wirklich das doch ankurbelt, irgendwie entweder über Aphrodisiaka oder eben als Mittel der Kommunikation von erotischen Gefühlen oder Empfindungen ja vor allen Dingen dienen kann. Und die Sinnlichkeit wird ja ins Zentrum gerückt dieser Geschichte. Also es ist eben ein Film, der, finde ich, insgesamt zwar was erzählt und natürlich auch so eine logische Geschichte erzählt und da kann man eben auch mit was nachverfolgen, aber ganz oft geht es ja eigentlich darum auch, dass man was selbst als Zuschauer mitempfindet. Also es ist, finde ich, das meine ich jetzt gar nicht irgendwie im sexuell-erotischen Kontext pornografisch, sondern es ist wirklich ein Food Porn im besten Sinne, weil er ganz viel Erleben, er zeigt ganz viel Erleben, er zeigt ganz viel Sinnesempfindungen. Als Zuschauer kann man das tatsächlich mitfühlen und bekommt natürlich dann Anregungen in jeglicher Hinsicht, ja, erotisch als auch kulinarisch und auch gustatorisch, dann in seinem Alltag damit fortzufahren. Und im besten Fall ist natürlich so ein Film etwas, wo man sich anregen lässt und das nicht nur konsumiert und denkt, aha, jetzt habe ich das mal erlebt, nur als Zuschauer, sondern man kann das dann als Inspiration für seinen eigenen Alltag nehmen.
für den eigenen Alltag, genau, auf alle Fälle kann man vieles mitnehmen, was Essen und Erotik angeht aus diesem Film. Es ist ja schon immer so auch eine Frage, ne, warum überhaupt alle Kulturen oftmals Nahrungsaufnahme auch so ein bisschen mit Sexualität verbinden. Sei es jetzt Aphrodisiaka, die da eine Rolle spielen, auch gerade in den asiatischen Ländern. Da ist China etwas stärker unterwegs als jetzt Japan. Aber auch da gibt's ja so viele Dinge Walpenis über keine Ahnung, welche Schlangenteile gegessen werden, die ja Aphrodisiaka sind, die auch die Libido steigern, aber auch die Manneskraft. Und da ist es natürlich sehr extrem, ne, wo das miteinander verbunden wird, bis hin eben auch zu, dass so ein gemeinsames Essen zelebriert wird als Vorspiel. Ja, das hat man ja hier im Endeffekt auch. Und ein romantisches Dinner wird ja oftmals auch, ja, vielleicht so ein bisschen als Vorspiel, um dann nachher doch noch zu einem Kaffee nach oben gebeten zu werden oder vielleicht die Briefmarkensammlung zu zeigen. Ne? Das ist so der Startschuss manchmal von einem Date, wenn man da romantisch essen geht. Es kann aber auch, muss ja nicht unbedingt das die Sterneküche sein. Ein romantisches Dinner kann ja überall stattfinden, weil da die Personen einfach ja dazugehören, finde ich. Und natürlich auch in irgendeiner Art und Weise das Essen. Ja, wie wird da auch gegessen? Ne? Manchmal denkt man ja, so ein Ausflug zu einem Dönerlokal oder ähnliches zum Burgerlokal ist vielleicht nicht das Optimale für ein erstes Treffen oder für ein erstes Date, um dann überhaupt noch, ne, wie kann man sowas überhaupt unfallfrei essen, aber es hat doch durchaus auch eine sehr erotische Komponente, wie man da so reinbeißt und wie man da vielleicht danach auch aussieht. Und das ist hier wunderbar verwoben, diese Punkte, dass man da einfach auch sagt, ja, ne, Essen und Erotik auch im Untertitel, das habe ich gar nicht so wahrgenommen tatsächlich, der Untertitel des Films. Und das ist im ersten Moment vielleicht für den einen oder die andere auch ein bisschen verwunderlich. Die Japaner sind ja bekannt dafür, dass sie auf solche Dinge stehen. Ne? Nicht umsonst gibt's ja da auch ganz spezielle Automaten in Japan, wo man sich dann vielleicht auch mal eine getragene Unterhose oder Ähnliches rausziehen kann. Japaner sind ja bekannt einerseits für diese Perfektion und für ihren Fleiß, aber umgekehrt auch für diese Obsessionen. Und da wird hier in diesem japanischen Film schon einiges immer bezogen auf Essen geliefert. Und das finde ich auch spannend. Und über das Schlürfen, was ja auch durchaus so eine erotische Komponente schon auch hat, wenn man die im Film beobachtet, haben wir ja noch gar nicht so gesprochen. Das ist, denke ich, auch was, wo wir mal noch einen Blick drauf werfen können. Und ich habe dich ja auch eingangs schon als der Schlürfexperte, der Schlürfexperte angekündigt. Warum ist es denn überhaupt so, dass das verpönt ist in Deutschland und gerade dort in den asiatischen Ländern, China, Japan, einfach dazugehört zu den Tischmanieren?
Ja, also ich kann das tatsächlich nicht hundertprozentig aufschlüsseln und ganz valide stichfest sagen, warum es diese unterschiedliche Entwicklung gegeben hat. Du hast aber absolut recht, dass es diese Unterschiede gibt und dass im europäischen, westlichen Kontext das aus der Esskultur raus zivilisiert worden ist. Zivilisierung hier nicht in dem Sinne verstanden von, das ist eine überlegene Form der Kultur, sondern es gibt im europäischen, westlichen Kontext eine ganz spezifische Form des Zivilisierungsprozesses, wo man versucht hat, immer mehr Affekte und Geräusche rauszusubsumieren aus unserem Alltagsempfinden, aus unserem Alltagserleben. Und im asiatischen Raum ist das eben gerade beim Essen und Trinken nicht der Fall. Und wir sehen ja in einer Szene auch, das hast du auch am Anfang angesprochen, wo so jungen Frauen beigebracht werden soll, europäisch zu essen, ja, so als Vorbild, Nudeln und vor allen Dingen Nudeln zu essen, dass die dann lernen sollen nicht schlürfen, aber am Ende schlürft dann selbst ein Europäer in einem Restaurant und dann schlürfen sie dann auch wieder. Ich kann es dir nicht ganz genau sagen, weil wir haben in Europa einen Prozess gehabt, der so im Mittelalter ansetzt, wo man versucht hat, von Seiten der Oberschicht, der europäischen Aristokratie, sich von nachrückenden Unter- und Mittelschichten dadurch abzugrenzen, dass man Verfeinerungen beim Essen durchgesetzt hat, die die Vermeidung von Geräuschen oder von bestimmten Gesten sehr viel Wert gelegt haben. Das sehen wir allerdings, das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal von der westlichen Welt. Wir sehen das in Japan natürlich auch, dass auch da diese Prozesse der Kultivierung und Zivilisierung durchgesetzt haben. Aber da hat es eben das Schlürfen nicht betroffen, ja, während wir in Europa eben tatsächlich diese Geräusche irgendwann angefangen haben zu stigmatisieren. Und da sieht man tatsächlich diese sehr unterschiedliche, sehr langwierige, unterschiedliche Entwicklung dieser beiden Regionen, die miteinander nicht in Kontakt gekommen sind und unterschiedliche Kulturtechniken der Affektkontrolle in Bezug auf ihre leiblichen und sinnlichen Gelüste entwickelt haben. Das betrifft, wie du gesagt hast, den Sex, ja, genauso wie das Essen, dass man von diesem, ja, man könnte sagen, diesen tierischen, diesen sehr quasi natürlichen versucht hat, wegzukommen, archaischen des menschlichen Lebens. Ja, also Menschen haben sexuelle Bedürfnisse, ja, kopulieren miteinander. Das kommt zu Sauereien dabei. Äquivalent zum Döner essen. Ja, muss ich eben auch dran denken. Also wenn beide Knoblauchsoße essen, genau, und beide kleckern, dann ist das eben so. Ja, so ist Döner essen nun mal. Aber beim ersten Date versuchen das viele zu vermeiden. Man inszeniert sich irgendwie so als jemand, der sich nie bekleckert, ja, und der nie eine Sauerei macht. Das bricht dann erst im Laufe der Beziehung irgendwann auch zusammen, dieses romantische Konzept. Oder Menschen, wenn sie essen, ja, da gibt es auch diese sehr schönen Unterschiede empirisch, wie Menschen essen, wenn sie in Gemeinschaft sind. Ja, das muss man sich nur selber mal fürs Spaghetti-Essen vorstellen. Wie esse ich Spaghetti mit Tomatensauce, wenn ich anderen zusammen bin? Da werden die Spaghetti mit Tomatensauce vorsichtig auf die Gabel gerollt und auch in kleinen Häppchen Europa in den Mund gesteckt. Ja, wenn man alleine ist, dann gibt es so schöne Memes auch im Internet, dann sieht das ganze Gesicht irgendwie rot gepunktet aus, ja, und diese Flecken auf dem Hemd drauf, weil man sie eben dann doch gerne schlürft und so schlabbert. Diese archaischen Körperlichkeiten, auch das Schmatzen, das Rülpsen, das Aufstoßen, das versucht man eben über bestimmte Kontrolltechniken raus zu erziehen aus dem menschlichen Verhalten, um zu zeigen, dass man eben die Zeit hat und die Ressourcen hat, solche Dinge zu erlernen, im Gegensatz zu nachrückenden Unterschichten, ja, oder zu Mittelschichten, die nicht über das Wissen verfügen, ja, dass man sich eben anlesen muss und auch nicht die Zeit haben, zum Teil sich dieser Erziehung, der Unterdrückung von Geräuschen, von körperlichen Bedürfnissen zu widmen. Beim Essen wie beim Sex. Das ist ja, du hast eben die Sache gemacht mit diesen Automaten in Japan, die es da eben mag mit der Unterwäsche. Es ist ja, Äquivalente finden wir natürlich in Europa auch. Ja, also wir haben natürlich auch hier unsere Obsessionen, unsere Fetische, die wir im Alltag nicht überall thematisieren, aber die das zeigen ja Internetangebote und all, was man da an Sexspielzeug und Erotik-Accessoires kaufen kann, ja, die werden also trotzdem gepflegt, aber im Geheimen, ja, also auch das hat man, das ist eine unterschiedliche Kulturentwicklung, die in diesen beiden Orten stattgefunden hat und auch das zeigt dieser Film, finde ich ganz schön, dass eben in Japan das Schlürfen oder im asiatischen Raum das Schlürfen dazugehört und zur Genusstechnik dazugehört und man, sagt in diesem Film sogar, erst wenn diese Nudelsuppe am Ende auch geschlürft wird, ja, dann ist sie eigentlich wirklich perfekt. Sie muss auf den letzten Tropfen ausgetrunken sein und zwar geräuschvoll und dann ist das gelungen, das Essen. Und in Europa würde man eben vielleicht sogar in manchen Settings sagen, man muss immer noch einen Rest drin lassen, weil man sonst suggerieren würde, man könnte es sich nicht leisten, was zu verschwenden, ja. Also das ist eben auch eine interkulturelle Bereicherung dieser Filme, wo man eben sieht, wie es in anderen, weil es ein authentischer asiatischer Film ist, wie es an anderen Orten der Welt in deren Kultur abläuft. Und gleichzeitig spielt dieser Film natürlich sehr anschlussfähig, auch mit westlichen Filmen und Kulturklischees. Und deswegen ist er trotz seiner Besonderheit und trotz seiner starken Verankerung in der asiatischen Kultur trotzdem für uns als europäische, als westliche Sehende, ja, als Kinobesucher, als Filmanschauer durchaus verständlich und eine spannende Geschichte.
Ja, es ist, ich glaube, es spielt ja so auch in den 80er Jahren in Japan, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und das ist ja auch so viel Aufbruch dann in Japan, ne? Wirtschaftswunder, kulturelle Verunsicherung spielt ja da auch mit einer Rolle. Passe ich mich hier an die westliche Ordnung auch an, gerade die Szene, die du ja auch beschrieben hast mit den Damen, den jungen Damen, die dort an die westliche Welt und ihre Esskultur herangeführt werden sollen und eben ganz angestrengt versuchen, nicht zu schlürfen oder keine Geräusche, keine Schmatzgeräusche zu machen. Und du hast es ja auch erwähnt, ab Absurdum wird es ja geführt, nachdem der der westliche Besucher dann natürlich schlürft, weil es ja dazugehört, ne? Sich diese kulturelle Aneignung, würde man ja heutzutage wieder sagen, ja, dass er tatsächlich dann einfach auch das macht, was man dort tut, indem man einfach dann halt einsaugt und dann sehr wahrscheinlich sogar stellt er fest, Mann, so intensiv habe ich Essen noch gar nicht wahrgenommen, weil es ist ja einfach auch nicht nur, weil es kulturell dort gemacht wird, sondern hat ja auch einen physikalischen Effekt, dass diese Aromen da tatsächlich viel, viel stärker und intensiver wahrgenommen werden. Und ich fand es so schön, du hast es ja auch gesagt, dass sie dann plötzlich nach und nach anfangen zu schlürfen und wieder zu schmatzen. Und dann sieht man diesen jungen Damen auch, finde ich, an, wie erleichtert oder wie glücklich sie plötzlich sind, das wieder zu tun und zu machen. Und vorher war das auch alles sehr, sehr, sehr verkrampft. Und dann sieht man natürlich auch daran, finde ich, ja, oftmals gilt es vielleicht auch einfach, die Dinge zu tun. Klar, kommt immer irgendwo auch auf die Situation an, aber die Dinge zu tun, die man vielleicht auch, ja, nicht, wo man sich nicht verstellen muss oder, ja, die einfach so sind, ne? Es ist zum Beispiel ja auch ein Thema lange Zeit. Mittlerweile ist das ja auch etwas aufgeweicht. Wie verhält man sich denn in einem Sternelokal? Ja, muss ich mich, wie ziehe ich mich schon mal an? Aber wie verhalte ich mich da? Darf ich da überhaupt vom Teller meines Gegenübers probieren? Oder, oh Gott, ist das überhaupt nicht gestattet oder fein, ne? Also ich muss sagen, ich habe es immer gemacht. Ich habe natürlich, wenn es ein anderes Gericht war, gerne mal probiert. Weil wo hat man denn die Möglichkeit sonst, wenn man dann, klar, auch im normalen Lokal kann man das machen, aber gerade im Sternelokal, wo man doch dann auch mal hingeht, weil es besonders ist und besondere Gerichte auf den Teller kommen, warum teilt man da nicht auch einfach mal das Gericht oder wechselt die Teller nach der Hälfte, um einfach auch den Geschmack mitzunehmen, ne? Und das sind ja alles so Dinge, wie du gesagt hast, die antrainiert worden sind, die nicht als fein gelten oder die macht man nicht. Das schickt sich nicht, ja? Und da finde ich, beim Essen kann man da durchaus oftmals andere Grenzen ziehen, weil Essen ist einfach ein Erlebnis einer ganz besonderen Art. Also für mich, ich spreche da hauptsächlich jetzt mal für mich, und da möchte ich einfach es so mitnehmen, wie es möglich geht. Ja, klar, habe ich auch schon mal in Asien, jetzt kein Ramen, aber eine Pho in Vietnam gegessen. Auch da ist es ja so, dass man da eher so über den Schalen sitzt und als sich alles in den Mund reinschaufelt. Klar habe ich das auch gemacht. Natürlich ist er wahrscheinlich nicht so geräuschvoll wie der Asiate oder wie die Asiatin, aber darum ging es ja auch nicht, sondern ich wollte einfach auch mal sehen, ja, wie isst man die denn? Und wenn man die so isst, dann geht's halt auch nicht geräuschlos und das ist auch gar nicht schlimm, ja. Es ist halt immer nur so die Betrachtungsweise. Was ist jetzt normal und was ist jetzt unnormal, in Anführungszeichen? Und das finde ich, wie du auch gesagt hast, führt dieser Film einfach auch in eine für viele Menschen verschlossene Gesellschaft oder ein verschlossenes Land und zeigt einfach, wie dort gelebt wurde, gelebt wird. Sehr wahrscheinlich hat sich da, ich selbst war noch nie in Japan, hat sich da natürlich mittlerweile auch viel verändert, ja. Geschlürft wird sicherlich immer noch, aber vieles andere hat sich sicherlich da auch schon mal angepasst, ja. Und das Interessante ist ja, Japaner sind ja hier, wenn sie in Deutschland unterwegs sind oder in Europa unterwegs sind, werden die ja sehr zurückhaltend und sehr höflich wahrgenommen. Das muss ich ja sagen, war in diesem Film nur teilweise zu sehen. Klar, so Schlange stehen und wer jetzt an der Reihe ist, ja, das hat man da auch gesehen, aber es ging da ja schon sehr lebendig und nahbar zu, jetzt gar nicht so zurückhaltend, wie man immer so direkt mit Japanern verbindet, fand ich. Und das ist, ja, spannender Blick einfach auch auf diese Kultur, auf dieses Land, auf die Kulinarik in diesem, ja, Film Tampopo.
Auf jeden Fall, also was du sagst, es kommt auf die Betrachtungsweise an, das ist etwas, wo ich eben sagen würde, das ist auch der Mehrwert, den wir aus diesem Film uns holen können, außer dem reinen Vergnügen und dem sinnlichen Erleben dieses Foodporn, nämlich dass er einen Beitrag leistet, über unsere Art und Weise des Genusses und des Schmeckens und Essens nachzudenken. Und genau an dem Fine Dining, an der gehobenen Küche, das hast du ganz toll beschrieben, hat es doch wirklich eine Entwicklung gegeben in den letzten 10, 15 Jahren, dass man eben noch stärker davon weggekommen ist, zu sagen, das ist hier ein reines Status-Event, ja, wo man natürlich perfekte Speisen irgendwie kriegt, aber es kommt so stark irgendwie darauf an, den richtigen Anzug zu tragen und das richtige Kleidchen zu tragen, die richtigen Manieren zu haben, das Besteck richtig zu benutzen und so weiter. Alle haben immer das Gefühl, sie machen alles falsch, ja, weil sie sich, weil man die Regeln dann doch nicht im Kompletten durchschaut. Und wir sind in den letzten 10, 15 Jahren wirklich durch die junge Generation oder inzwischen vielleicht auch mitteljunge Generation dahin gekommen, dass man sagt, im Fine Dining, in der Sterneküche geht es eben doch viel stärker um das Genusserleben. Man soll Techniken mitbringen oder darf eben auch seine eigene Vorstellung mitbringen, wie man mit dem Essen umgeht und es gemeinsam zu genießen, um ein perfektes Essen, das natürlich seinen Preis hat, weil es eben aufwendig hergestellt wird, viel Ressourcen, Manpower braucht, um es zu produzieren, um auf die Ideen zu kommen, um das Setting zu gestalten, ja. Aber dass man eben, wie du sagst, man kann es teilen, man kann es schlürfen, man kann es auch irgendwie vermischen auf dem Teller, ja, man kann dazu trinken, was man für richtig hält, man kann da was aus sich ausprobieren, darüber reden und kann auch mal sagen, wie das verstehe ich jetzt nicht, was mir hier gebracht wird, oder sich das erklären lassen. Und dieser Film hilft eben auch, Barrieren zu durchbrechen, die wir bisher aus reinen Konventionen pflegen, die uns aber daran hindern, den Genuss zu perfektionieren. Ohne dass der Film eben sagt, du sollst jetzt fressen, ja, wie wir es beim großen Fressen hatten, sondern er sagt eben, geh da achtsam ran, ja, wertschätze das Essen, aber setze all deine Sinne ein und schau, wie du es für dich selber zur Perfektion bringst, wie du für dich selber den Geschmack findest und im Zweifel lass dich von anderen inspirieren und lass dir von denen helfen, deine Geschmackstechniken, deine Genusstechniken zu verbessern. Und das ist eben auch ja ein Aspekt, den ich bei diesem Film ganz gut finde.
Das stimmt. Ich habe es ja gesagt, also für mich war das schon auch so ein Öffnen einer verschlossenen, nicht ganz verschlossenen, aber verschlossenen Kultur, gerade auch im Blick in 80er Jahre, ne? Da war ich dann gerade irgendwie zwischen 4 und 10, ja. Also von daher finde ich das immer ganz, ganz spannend. Den Punkt, den du gerade auch nochmal erwähnt hast, das finde ich ja in diesem Film auch sehr paradox, ja. Also diese Achtsamkeit der Speise gegenüber, wie man die genießt und ja, sich anleiten lässt. Aber es ist ja irgendwie schon paradox, dass es einerseits so viel Zeit, Stunden, Tage teilweise investiert werden, damit hier eine perfekte Brühe entsteht, damit die perfekte Harmonie der Zutaten entsteht. Aber dann wird aus diesem Slow Food wird ja irgendwie ein Fast Food, weil Ramen schnell serviert wird und natürlich wird es auch relativ schnell verzehrt. Nicht jeder isst Ramen so bedächtig und andachtsvoll wie der Ramenmeister. Und das ist auch irgendwie so ein Paradox, ne, dass so viel Liebe, so viel Zeit investiert wird in ein Gericht, um es zu perfektionieren. Jetzt sagen wir mal ganz abgesehen, sondern grundsätzlich in der Zubereitung, wenn es richtig original zubereitet wird. Und dann ist es schwuppdiwupp ausgelöffelt und leer geschlürft. Das hat natürlich auch so ein bisschen was, obwohl es ein ganz anderes Gericht ist, mit Fine Dining, Sterneküche zu tun. Du hast es ja auch erwähnt, so viele Menschen, die da mitwirken und an einem Teller arbeiten, von den Zutaten ganz zu schweigen. Und dann ist oftmals mit einem Haps ist das Ganze wieder verschwunden. Und hier hat man es anders gelagert, ja. Man könnte natürlich auch sagen, irgendwie ist das auch Fine Dining, hohe Küche, weil, ja, mit Leidenschaft produziert, wie gesagt, stundenlang zubereitet. Die Brühe ist natürlich das Kernstück für viele. wie die köchelt, hast du ja auch schon gesagt, wo abgeschöpft wird und. Und dann wird es so schnell serviert, zum Beispiel auf der in der Bahnhofsgaststätte, und dann weg ist es, ne? Zack. Und was bleibt? Sowohl jetzt dann bei Fine Dining, Sterneküche, aber auch hier bei der Rahmenküche. Was bleibt, ist, finde ich, wenn es optimal war, ein glückliches Gesicht, ein glücklicher Gast. Nicht nur der Bauch ist genährt oder satt, sondern halt, da passierte noch mehr, ja. Und das soll eigentlich auch, finde ich, egal was man isst, auch mit dabei sein. Satt machen, ja, aber nicht nur, sondern man soll, für mich wäre es schön, wenn da immer noch irgendwie mehr mitspielt. Und das ist ja hier auch in Tampopo gut zu sehen, dass da einfach auch immer noch mehr mitspielt und mitschwingt, diese Zufriedenheit der Menschen, wenn sie eine richtig gute Rahmen zu sich nehmen.
Also wo du sagst, das Essen ist mit einem Haps weg, da muss ich jetzt doch wieder an die Analogie von Essen und Sex denken. Also die ganze Leidenschaft, die ja mit drinsteckt, also was man sich ja manchmal für lange, also wie Casanova, da für lange Vorbereitungen trifft, um jemanden zu verführen oder sich gegenseitig zu verführen, mit dem ganzen Schickmachen, langen Planungen, Dates vorweg, und dann macht man romantische Stimmung und so weiter oder denkt sich irgendwelche Spiele aus, und mit einem Orgasmus, schwupp, ist dann irgendwie alles weg. Ne? Also ich meine, da ist auch, in dem Moment ist dann ist ja tatsächlich dann aufgelöst, und genauso im Essen natürlich auch, man isst es dann und dann ist man satt, und wenn man satt ist, ist ja fast das Schlimmste für den Schlemmer, ja, weil in dem Moment hat man dann keinen Hunger mehr, sondern dann kann man irgendwie serviert bekommen, was man möchte, man ist blöderweise satt und das Gefühl ist weg, aber was du sagst, die Paradoxie sehe ich auch, dass so viel Arbeit und so viel Handwerkskunst und so viel Manpower in so ein Gericht reingeht, und dann ist es am Ende Fastfood. Auf der anderen Seite würde ich mir natürlich wünschen, in einer Welt, in der wir ganz klar immer wieder Fast Food essen, ja, und Fast Food nicht immer zwingend Junkfood ist, sondern einfach ein Essen, das man schnell mal isst, das wäre optimal, ne, wenn das Fast Food auf so einem Niveau einem präsentiert wurde, und dass es dann tatsächlich nicht nur darum geht, dass man das jedes Mal wie so ein Fine Dining Essen zu sich nimmt, sondern dass man auch, wenn man Fast Food zu sich nehmen muss oder möchte, dass man am Ende das Gefühl hat, man hat etwas richtig Gutes gegessen, ja, so ein tolles handwerklich optimales Fast Food Produkt verzehrt, und das sicherlich dann auch im Sättigungseffekt das bei einem auslöst, auch durch die nächsten Stunden trägt, ja, weil es vielleicht auch noch belebend ist, ja, vitalisierend ist. Jetzt will ich nicht zwingend gesund sagen, sondern einfach, was einem gut tut als Fast Food, und dann eben Fast Food eben nicht Junkfood, wie gesagt, ist, sondern ein schnelles, aber dennoch perfektes Essen.
Das stimmt. Wie satt hat dich denn der Film gemacht? Lieber Daniel, kommen wir doch mal in Richtung der Bewertung. Was gibst du denn Tampopo?
Ich habe diesen Film ausgewählt, weil wir uns natürlich den ersten 10 Folgen jetzt so nähern unseres Podcasts, und ich eben gesagt habe, wir müssen, wenn wir über kulinarisches Kino sprechen, auch über Tampopo sprechen, weil es eben ein Film ist, der so speziell ist und so besonders ist, dass ich finde, er gehört wirklich zum Kanon des kulinarischen Kinos dazu, und jeder, der eine gewisse Leidenschaft, gewisses Interesse an Essen und Trinken hat und auch am Filme gucken, finde ich, der muss ihn, wie du am Anfang mal gesagt hast, mindestens einmal gesehen haben. Das ist einfach ein Film, der dazugehört, und wie ich auch gesagt habe, man kann ihn immer wieder oder so oft gucken, man kann so viele Details daran entdecken, auch so was Accessoires darin verwoben ist, und wir haben jetzt zwar über eine Stunde gesprochen, aber wir haben trotzdem einige Szenen überhaupt nicht angesprochen, wie so eine Szene, wo ein junger Mann mit so Geschäftsleuten in ein Restaurant geht und sich dann gegen die Hierarchien als versteckter Gourmet entpuppt und alle anderen dadurch zu roten Köpfen bringt, die glühen, weil sie enttarnt wurden als Leute ohne Geschmack, obwohl sie viel Geld haben und in der Hierarchie weit oben stehen. Also man könnte noch länger darüber sprechen, man kann viel daran entdecken. Ich würde sagen, es ist neben dem Großen Fressen mein zweiter wichtiger Film des kulinarischen Kinos, und ich gebe ihm wie dem Großen Fressen 4 Gänge plus einen Espresso hinterher. Wie sieht es bei dir aus, Johannes? Du hast am Anfang ja diesen Cliffhanger gebracht, der mich die ganze Zeit so ein bisschen zittern oder schwitzen hat lassen, ob ich dir was zugemutet habe oder ob du deine Freude dran gehabt hast.
Ja, man muss ja immer durch, egal was wir uns anschauen. Ne? Ja, also so qualvoll war es nicht. Ich muss aber ganz einfach davor schicken, ich bin einfach kein Fan japanischer Filme oder Serien. Da tue ich mir tatsächlich immer sehr schwer. Auch wenn Tampopo jetzt nicht unbedingt klassisch japanisches Kino ist, finde ich. Auch so von der Inszenierung her. Es war zwar ja ein japanischer Regisseur, logischerweise, der da unterwegs war. Aber es kommt doch sehr mit Stilmitteln daher, die man jetzt nicht unbedingt so kennt. Ich habe es ja gesagt, mich hat es ein bisschen irritiert, diese Zwischenstories, auch wenn sie für sich gesehen immer sehr spannend und interessant waren, hat es mich immer wieder etwas irritiert, weil der Übergang, du hattest es so beschrieben, naja, ne, da folgt die Kamera vielleicht jemand anderem, dann wär's teilweise verständlicher gewesen, aber sie waren für mich immer so plötzlich. Klar, da war irgendwo ein Schnitt gesetzt im Film und dann hat man die mit eingebaut. Das ist schon technisch klar und auch verständlich. Da war eine Szene vorbei und dann kam halt jetzt diese Szene, das neue Schnipselchen. Aber es kommt immer so unvermittelbar, wo du so denkst, ups, jetzt setzt mich aber gerade interessiert, wie es hier im Hauptfilm weitergeht. Und das ist das eine. Und das andere, wie gesagt, das ist dann halt so mein Thema, dass ich mit japanischen Filmen wenig Berührungspunkte oder wenig mit anfangen kann. Kulinarisch war es sehr interessant, ein Hohelied, ich habe es ja eben auch schon mal so genannt, ein Hohelied auf den Ramen. Jetzt kommt's auch noch dazu, dass ich nicht unbedingt ein Ramen-Fan bin. ich esse sie, ja, und wenn sie mir jemand servieren würde oder die perfekte Ramen mir servieren würde, würde ich sie natürlich auch genießen und essen. Aber es gibt da eher Gerichte, wo ich zugreifen würde, wenn ich die Auswahl hätte. Das spielt vielleicht alles damit so eine Rolle, dass ich sage, es ist für mich ein Film, den man gesehen haben muss, ja. Da stimme ich dir auf alle Fälle zu. Mindestens einmal sollte man ihn gesehen haben. Und dann kann man entscheiden, was hat er mit einem gemacht. Ich muss ihn nochmal sehen. Man kann auch beim zweiten Sehen sicherlich noch Dinge entdecken, die man beim ersten Mal nicht gesehen hat. Da stimme ich dir auch zu. Aber 4+, also eigentlich 5 Gänge, da komme ich bei weitem nicht hin. Ich würde ihm 3,5 Gänge geben. Heißt also, so irgendwo nach dem dritten Gang, also nach der Hauptspeise, auf dem Weg zum Dessert, gehe ich dann verloren und tauche nicht im Ramen ab.
Das ist ja trotzdem ein sehr gutes Urteil. Und ich finde es weiterhin hervorragend, sowohl für mich als auch für unseren Podcast, dass wir nicht dauernd bei jedem Film sagen, ja, das ist, weil so einen Konsens haben, das ist ein super Film und bei dem anderen wir sind jetzt schlecht, sondern dass wir wirklich mit unterschiedlichen Bewertungsmustern, Beobachtungsperspektiven da rangehen und das finde ich doch eine ganz fruchtbare Sache und deswegen macht mir das Gespräch mit dir auch jedes Mal so viel Spaß, Johannes. Und jetzt fieber ich noch ein bisschen und unserem kleinen Käse-Dessert zu unseres Podcasts, nämlich welchen Film wir wohl das nächste Mal gucken werden, weil den suchst ja jetzt du aus und ich weiß überhaupt nicht, worum es geht.
Ja, das ist das Schöne, Überraschende, so überraschen wir uns immer wieder, die kleinen Freuden der Film- und Fressen-Hosts. Mit was schocke ich mein Gegenüber? Nein, so schlimm wird es nicht. In der nächsten Folge verlassen wir auf jeden Fall die dampfenden Nudelküchen und tauchen ein in eine ganz andere Küche. Auch habe ich mir gedacht, wir gehen mal ins Jahr 2025. Also ein aktueller Film, der nicht im Kino läuft, aber es gibt ja jede Menge Streaming-Plattformen mittlerweile, wo auch tolle neue Filme, ich hoffe, er ist toll, es klingt auf jeden Fall sehr fantastisch, gezeigt werden. Und zwar tauchen wir ein nach Amerika, in die Küche Italiens, mal zur Abwechslung. Vincent Vaughn spielt die Hauptrolle und der Film heißt Nonnas. Und da kann man sich schon vorstellen, um was es geht. Italienische Küche und Nonnas oder auch nur eine Nonna, aber in dem Fall sind es mehrere. Das verspricht natürlich authentische italienische kulinarische Köstlichkeiten, die da auf den Tisch wandern werden.
Da freue ich mich, dass du den Film ausgesucht hast. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe von dem noch nichts gehört, auch wenn er so aktuell ist. Ja, das wird bestimmt eine spannende Geschichte. Ich freue mich darauf, den anzusehen und dann beim nächsten Mal mit dir zu diskutieren, Johannes.
Ja, herzlichen Dank auch dir, mein lieber Daniel. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Film und Fressen. Und denkt immer daran, manchmal sind die besten Geschichten die, die bei einem gemeinsamen Essen entstehen.
Das war Film und Fressen, der Podcast über Kino mit Geschmack, mit Kofal und Quirin. Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile sie gerne mit anderen und abonniere uns, falls noch nicht geschehen. Wir freuen uns über Bewertungen, die helfen uns weiter. Und dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören!